Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der Dresden Monarchs, dem Monarchs Cast. Heute hier zur letzten Regular Season Folge für euch am Mikrofon der liebe Erik. Hallo.
Hi.
Und der liebe Markus. Hallo. Ja, dann begrüße mich halt nie. Bleibt's halt. Machen wir das nicht mehr. So. Nö.
Ich kenne dich schon. Ja, okay. Da würde ich euch jetzt erstmal einen kleinen Ausblick geben, was heute die Folge so mit sich bringen wird. Und zwar wie immer werden wir das vergangene Spiel kurz vor euch zusammenfassen. Das war das Spiel gegen die New York Alliance. Und dann haben wir einen Interviewgast, einen sehr interessanten. Das heißt, ihr könnt euch auch schon mal ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, auf eine etwas längere Folge einstellen. Der Mann verdient sein Geld mit Reden. Ihr habt es wahrscheinlich in den Socials schon gesehen. Roman Motzkus ist heute bei uns zu Gast. Da sind wir sehr stolz. Bekannteren Namen da quasi mal hier vor dem Mikrofon bei uns zu haben. Und mit ihm werden wir gleich auch das kommende Spiel gegen die Berlin Adler, das letzte Regular Season Spiel, besprechen. Und ganz zum Schluss, da müsst ihr bis dahin dranbleiben, um rauszufinden, ob ihr gewonnen habt bei dem Gewinnspiel, was wir letzte Woche gemacht haben. Denn ihr konntet ja so ein Whiteout-T-Shirt quasi gewinnen. Und ja, da werden wir euch am Ende dann erzählen, wer das ist.
Genau, aber ich denke mal, bei dem Interviewgast, den wir heute haben, wäre es eine Frechheit, wenn ihr vorher abschaltet. Also wir haben uns auf jeden Fall schon etwas länger darüber gefreut, dass er heute hier zu Gast war oder ist, vielmehr. Entschuldigung. Ja, aber das kommt ja noch. Erstmal schauen wir mal zurück aufs vergangene Wochenende. War ja jetzt nicht ganz so erfolgreich, beziehungsweise, naja, schon fast ein kleiner Rückschlag in unserem Verlauf der Rückrunde.
Ja, genau. Also das war das Spiel, ja genau, wie gesagt, gegen die New York Alliance, das wir ja dann am Ende 20-31 leider verloren haben. Oder beziehungsweise 31-20, denn das war ja auswärts in Braunschweig. Und das war ein wichtiges Spiel, weil wir versuchen ja noch in die Playoffs zu kommen. Und jetzt bleibt quasi nur noch eine letzte Chance übrig, gegen die Adler zu gewinnen mit einem gewissen Abstand. Ja, aber da würde ich sagen, gehen wir direkt rein in das Recap. Nach einem sehr vielversprechenden Start der Monarchs durch einen starken, wirklich supergeilen Kick-Return von Ken Haig Jr., unserer Nummer 4, der über 76 Yard den Ball vorgetragen hatte, bis an die 16-Yard-Linie der Braunschweiger, hatte unsere Offense um Austin Carter Samuels nur noch wenig Feld vor sich, was sie überwinden mussten, um punkten zu können. Und das gelang auch direkt mit einem 9-Yard-Lauf von unserer Nummer 2, Yasser Nasser, und ein PAT, wie immer, von der 22, Franz Kammel. Und da stand es direkt nach ein paar Plays 0-7 für uns. Supergeiler Start. Doch das konnte die Freude war halt nur von kurzer Dauer, denn die Dresdner Defense konnte zuerst zwar Braunschweigs Offense nur bei einem Field Goal halten erst. Ein 29-Yard-Field Goal war das. Musste aber im darauffolgenden Lions Offensive Drive nahezu verzweifelt zusehen, wie Casey Terrio, der ja quasi jetzt hier wieder neu zu seinem neuen alten Team quasi gestoßen ist, unter größten Druck trotzdem seine Anspielstationen finden konnte. Und somit stand es dann zeitnah 10-7 für die Braunschweiger. Und da waren wir auch schnell wieder in Zugzwang gewesen. Denn wir wollten das Spiel natürlich unbedingt gewinnen. Denn bereits mit Beginn des zweiten Quarters konnte Braunschweig seine Führung auf 17-7 ausbauen. Nach einem Pass von Terrio auf Tamsir Sek. Dresdens Offense fand nie so richtig ins Spiel. Und so war es erneut die Defense mit einem Big Play, welcher neue Hoffnung bei allen Fans der Monarchs wecken konnte. Denn an der Dresdner 33-Yard-Linie konnte Jakob Smutny einen Pass von Casey Terrio abfangen. Schöne Interception. Und diesen tatsächlich auch noch bis zur Braunschweiger 34-Yard zurücktragend. Das war unter lautem Getöse. Markus und ich, wir haben das Spiel ja auf der Bernsdorfer Straße gesehen, im Trainingscenter, quasi beim Public Viewing. Da ist ja dann immer das Grillteam da und Da hängt immer eine Leinwand mit Beamer und wir hatten beide leider an dem Tag noch anderes zu tun, dass wir nie den Weg mit nach Braunschweig antreten konnten. So haben wir uns wenigstens die 3 Stunden nehmen können, um quasi bei dem Public Viewing mit dabei sein zu können. Doch auch diese starke Leistung konnte die Dresdner Defense nicht in Punkte umwandeln und trennte sich leider nach 4 Versuchen via Punt vom Ball.
Es war aber die Offense, die Punkte nie machen konnte. Die Defense hat ja schon das Big Play gemacht.
Ja, aber wir hätten ruhig auch punkten.
Ja, nee, ich glaube, Jakobs Mutni war schon tot, als er an der Braunschweiger 34 ankam. Aber ja,
das ist halt immer geil, wenn so ein großer, kräftiger Kerl da mit dem Ball am Rennen ist. Deswegen sind auch alle so ausgerastet. Ja, aber wie gesagt, leider reichte das nie für die Offense dann aus. Und nach einem erneuten Stopp des Braunschweiger Angriffs an der eigenen 43 zeigte die Game Clock dann 0 Sekunden an und es ging mit 10 Punkte Rückstand in die Halbzeit.
Ja, so war die erste Hälfte dann doch schneller Geschichte, als man erwarten konnte. Und nach schon recht furiosem Start für Dresden durch Ken Haig war irgendwie gefühlt ziemlich schnell die Luft raus. Die Offense kommt nie rein ins Spiel. Die Defense hat so ihre lieben Probleme mit Theriot und diesen zu stoppen. Und klar hat man ein schönes Big Play vom Special Team und von der Defense, aber irgendwie konnte man daraus kein Kapital schlagen.
Nee, stimmt. Wir hatten in der ganzen ersten Halbzeit einen First Down machen können. Einen einzigen. Und 5 von 12 Pässe sind leider nur angekommen.
Ja, das ist auf jeden Fall nie so erfolgreich. Und mit nur einem First Down immerhin 7 Punkte, das hatten wir auch schon mal schlechter mit
meinem Schlussdown in der Hälfte.
Ja, das ist definitiv. Also wenn ich da ans Adler-Hinspiel denke, hatten wir auch nur einen First Down in der ersten Hälfte. Und da hatten wir 0 Punkte am Ende. Da waren wir nie so effizient. Ja, aber man hatte ja auch noch eine zweite Hälfte vor sich. Und jetzt wollte Dresden auf jeden Fall zeigen, dass sie den Kampf um die Playoffs mehr als ernst nehmen. Und es sah auch alles danach aus, als könnte man Braunschweig im ersten Angriffsdrive stoppen. So stand die Offense der Lions bei 3-15 an der Dresdner 44 und man war eigentlich schon guter Dinge, diese ohne Punkte vom Feld zu schicken. Ja, doch dann zeigt er halt Casey Theriot, warum man ihn zurück ins Lions-Jersey gesteckt hat. Denn mit einem punktgenauen Pass in die Dreifachdeckung auf Justus Holz für knapp 44 Yards stand es urplötzlich 24-7. Und die Hoffnung der auf der Dresdner Seite zerronnen erneut. Also wie Serik ja sagt, wir waren beim Public Viewing und wir saßen alle da und dachten uns nur so, wie zur Hölle konnte er diesen Ball fangen?
Ja, also, man muss sagen, das war nie gut verteidigt. Da waren drei Leute, ein Cornerback, 2 Safeties waren um den einen Spieler drumherum und niemand konnte sich zwischen Ball und Spieler irgendwie begeben, da war ein zu großes Fenster gewesen und so ein erfahrener Quarterback, der sieht das und nutzt das halt aus.
Genau, also wirklich haargenau in die Schnittstelle getroffen und Justus Holz stand zu allem Ärgernis auf unserer Seite punktrichtig. Ja, jetzt sollten aber auch endlich mal die Monarchs Offens ihr Können zeigen, wie in der Woche war es erneut das Duo Samuels Forte, welche Punkte für Dresden erzeugten. Einzig Franz Kammel zeigt jetzt ein bisschen Nerven und ließ den PAT liegen. Ich glaube, rechts daneben ging der, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber egal, daneben ist daneben. Und so stand es nach einem 41-Yard-Touchdown-Pass 24-13. Ja, mit dem letzten Quarterwechsel bewiesen die Lions erneut, wer das bessere Team auf dem Platz ist heute. Und nach nicht einmal 40 Sekunden im vierten Viertel fand Theriot den völlig freistehenden Tamsir Sieg wieder in der Dresdner Endzone. Und somit erhöhten die Lions auf 31-13. Dort muss man dazu sagen, ich glaube, da gab es ein ganz fieses Missverständnis im Dresdner Defense Backfield, weil der stand wirklich komplett frei. Also da war 5 Yards um ihn drumherum niemand. Dresden zum Punkten verdammt, fand kein Mittel gegen die Lions Defense. Konnte man einen vierten Versuch erfolgreich zu einem neuen First Down verwandeln, hieß es kurz danach Turnover und Downs kurz vor der Mittellinie. Jetzt zeigte sich aber auch auf Seiten der Braunschweiger Unstimmigkeiten, denn 2 Snaps flogen über Casey hinweg und die Lions schickten Dresden via Punt an ihre 45-Yard-Linie. Schnelle Punkte waren gefragt und endlich konnte auch die Monarchs Offense einen Drive auf Feld legen, welcher am Ende erneut durch Stefan Forte zu seinem insgesamt 6. Touchdown vollendet wurde. Franz Kammel, dieses Mal mit mehr Zielwasser ausgestattet, traf zum PAT und es stand 31-20. Jetzt hatte man nicht mehr so viel Zeit, also blieb nur noch der Onside-Kick durch Dresden. Dieser prallte gegen einen Spieler der Lions und landete anschließend in den Armen von David Baum. Doch leider war auch dies das letzte Erfolgreiche, was man hier so nennen kann, denn weder Dresden noch Braunschweig legten dann Punkte nach und am Ende gingen die Lions in die Victory Formation und das Spiel war zu Ende. Man unterlag mit 31-20.
Ja, also nach dem Onside-Kick war bei uns auf jeden Fall nochmal die Hoffnung groß gewesen, weil das ist so gefühlt immer Schicksal, weißt du, Onside-Kick ist ja allgemein immer sehr unwahrscheinlich, dann funktioniert er noch und dann haben wir noch 3 Minuten oder so, aber gut, wir hätten ja zweimal scoren müssen und ja, weder das eine noch das andere Team hat noch irgendwas gemacht. Ja, was können wir da zusammenfassend sagen? Braunschweig war ganz, ganz deutlich auf jeden Fall das bessere Team natürlich. Die Lions waren super bei Braunschweig. Die O-Line hat Terrio viel Zeit gegeben.
Die Lions der Lions.
Ganz genau. Wiederum ist Terrio auch trotzdem oft aus der Pocket raus, man konnte es natürlich im Stream jetzt nie so ganz sehen, je nachdem, wo die Kamera halt war, wo ich davon ausging, dass wahrscheinlich unsere Cornerbacks und Safeties vielleicht die Passempfänger gut verteidigt haben. Zumindest war das so für mich die Erklärung, warum er quasi immer, trotz dass die O-Line ihm viel Zeit gegeben hat, trotzdem meist oder oft rausgegangen ist aus der Pocket und dann auch selber gelaufen ist. Ja, das nur dazu. Die Defense hat gute Stops und Interceptions gemacht, aber auch große Probleme beim Tackeln, also die Dresdner Defense. Da war halt wieder das, was wir am Anfang der Saison häufiger mal hatten, das war dann ein bisschen besser geworden, dass es manchmal einfach 2-3 Leute gebraucht hat, um einen Spieler zu tackeln.
Und das, ja, das und halt vor allen Dingen bei Theriot, also der ja teilweise im Fallen mit 3 Verteidigern an sich dranhängt, immer noch einen Pass angebracht hat. Ich erinnere mich da an die Szene, wo man jetzt dachte, okay, jetzt haben sie einen Quarterback-Sack down und schon halb im Liegen schaffelt er den Ball zu David McCanns rüber und der läuft, ich glaube, 20 Yards downfield und alles ist dahin. Also es war auf jeden Fall wieder ein Spiel mit sehr viel Argen. Und auf der einen Seite, Theriot hatte eine gute Offense-Line, die ihm ordentlich Zeit zum Passen verschafft hat. Und bei uns sah es dann nie ganz so glücklich aus. Also man hatte zumindest das Gefühl, dass Austin irgendwie wenig Zeit in der Pocket hat. Gottes Willen, ich will hier keine Schelten verteilen oder irgendwie sagen, du bist schuld und du bist schuld. Nee, bitte bloß nie falsch verstehen. Aber so wirkt es auf jeden Fall, dass, wenn Austin gepasst hat, die Pässe teilweise sehr, sehr hektisch ankamen. Und
ja, und dass er zum Beispiel dann in solchen Situationen mal läuft, das kannst du jetzt natürlich auch nicht von ihm erwarten nach seiner Verletzung.
Genau.
Zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, ich bin kein Coach, aber in der ersten Halbzeit war noch quasi das Laufspiel nie vorhanden. Das war dann etwas öfter in der zweiten Halbzeit zu sehen, nur da hatten wir halt keine Zeit mehr dafür. Da war das zwar dann auch erfolgreich, aber das geben uns die Lions dann natürlich auch gerne.
Nimmt Zeit von der Uhr und ja, dann gibt es halt mal ein First Down. Generell hat man, glaube ich, dieses Jahr in Dresden so ein bisschen das Problem, dass man zu oft auf Big Plays setzt und anstatt mal auf einen langen Drive zu gehen, also außer jetzt gegen die Rebels im Hinspiel, wo man dort so viel Laufspiel mit drin hatte, war das schon immer so ein bisschen ein Ding, dass man in Dresden die Offense nicht lange auf dem Feld lässt. Ja, auch jetzt hier in Braunschweig wieder, wenn man da mal so nebenbei auf die Possession Time schaut, da war Dresden nicht immer eine Viertelstunde auf dem Platz, während Braunschweig ein ganzes Stück über eine halbe Stunde mit seiner Offense auf dem Platz war. Und so wird es natürlich dann auch immens schwierig, daraus dann so viele Punkte zu erzielen, dass man Braunschweig schlagen kann.
Ja.
Ja, es ist also noch nicht aller Tage Abend. Wir haben noch das entscheidende Spiel gegen die Adler.
Genau, und was da quasi dann vonnöten ist, dass wir es noch in die Playoffs schaffen, also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, die liegt in unserer eigenen Hand, das besprechen wir dann jetzt mit unserem Gast.
So, und damit ist es soweit. Heute kommen wir hier zu einem ganz besonderen Gast, ganz besonders in dem Sinne, viele von euch kennen ihn schon und unsere Statistiker werden vermutlich ein großes Foto von ihm über dem Rechenschieber hängen haben. Uns heute hier zu Gast Roman Motzkus. Hallo.
Hi. Schönen guten Abend, grüß euch.
Besser bekannt auch als Graf Zahl, beziehungsweise der Statistiker der NFL-Crew. Ja, freut uns sehr, dass du es heute hierher geschafft hast. Wir wollen mal mit dir so ein bisschen über das Adlerspiel reden und natürlich in erster Linie über dich.
Ja, wartet mal ganz kurz, meine Tochter ruft gerade an. Ich muss mal ganz kurz rangehen, wir machen das ganz schnell live. Hallo Amelie, ich rufe dich gleich zurück, ja? Dauert ungefähr eine Stunde. Gut, tschüss. So, jetzt habt ihr gerade mal mitbekommen, dass meine Tochter mich angerufen hat. Also ab und zu passiert sowas halt, aber das ist live. Ja, also ich bin natürlich sehr froh, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich rede immer sehr gerne über Football. Das hat vielleicht der ein oder andere ja schon mitbekommen. Und das bietet sich natürlich jetzt an, gerade bei so einem Spiel, was am kommenden Wochenende ansteht in der GFL. Die Dresden Monarchs als Gastgeber zu einem hoffentlich spannenden Rückspiel gegen die Berlin Adler um einen Playoff-Platz. Das wird natürlich sehr, sehr spannend werden.
Genau, darum soll es gehen, um die Playoffs, aber das vielleicht dann zum Ende hin. Jetzt fangen wir erstmal mit dir an. Ich denke mal nicht, dass es Leute gibt, denen du unbekannt bist, aber...
Genau, aber ich denke, dennoch müssen wir erklären, warum wir jetzt gerade Roman für dieses Spiel eingeladen haben.
Genau.
Weil du ja quasi auch verbunden bist mit den Adlern. Ja. Du hast nämlich mal selbst gespielt, seit 89 habe ich gelesen.
Genau, also ich bin im Winter 1988... Nachdem ich eine Saison bei den Spandauer Bulldogs gespielt habe, in der vierten Liga, bin ich zu den Adlern gekommen und habe dann von 1989 bis einschließlich 1997 bei den Adlern gespielt. Habe dann ein Jahr, also eigentlich wollte ich mich zur Ruhe setzen, habe dann allerdings im Laufe der Saison 99 nochmal gespielt, ein paar Spiele, weil ich hatte so ein Ziel, das wollte ich unbedingt die 100 Touchdowns voll machen und ja. Hatte außerdem Langeweile zu Hause, weil ich gerade meinen Job bei Berlin Thunder aufgehört hatte und damals in der NFL Europe und habe mir gedacht, irgendwas mit Football muss der weitermachen. Also habe ich noch mal ein bisschen gespielt und habe dann auch noch kurze Zeit später mal eine Zeit lang als Offense Coordinator gearbeitet bei den Adlern, ja, und bin dann halt immer im Football mit dabei geblieben.
Genau, und die 100 Touchdowns hast du ja geschafft, bist damit sogar All-Time-Topscorer der Adler, konnte ich zumindest noch rausfinden, mit 102 Touchdowns. Ja, man hat jetzt junge Nachwuchsspieler, siehe Max Zimmermann. Ich glaube, der ist da auf gutem Weg, auch wenn er noch ein paar Touchdowns vor sich hat, aber der macht, glaube ich, auch viel Hoffnung auf Berliner Seite.
Ja, also ich würde mich freuen, wenn gerade ausgerechnet so jemand wie Max mir den Touchdown-Rekord dann irgendwann mal abnimmt, weil das ist ein herausragender Spieler, da können wir nachher natürlich gerne auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich weiß gar nicht, ob inzwischen irgendeiner, ich glaube es aber nicht, mal in die Nähe gekommen ist. Also meistens spielen die Leute ja nicht so lange an einem Team mehr. Und daher, da ich, dass ich die alle bei einer Mannschaft gemacht habe, nämlich bei den Berlin Adlern, habe ich die mal nachzählen lassen. Also nicht nur, dass ich sie gezählt habe im Nachhinein meiner Karriere, sondern ich habe sie einfach mal nachzählen lassen. Und das ist wohl auch richtig, diese Zahl. Also das sind alles Bundesligaspiele, GFL-Spiele gewesen oder Europapokalspiele. Deswegen dieser Zusatz in Pflichtspielen. Also in den Europapokalspielen, Euro Bowl oder ähnlichen, waren es nicht so viele, die ich gemacht habe. Die meisten waren dann doch noch in der regulären Footballzeit in der GFL beziehungsweise in den Playoffs dazu.
Sehr gut. Ansonsten zu dir noch zu sagen, ja gut, eigentlich kenne ich die meisten deutschen Footballfans, die jetzt die NFL auch verfolgen, natürlich von RAN. Da bist du seit 2015 Kommentator, Moderator, Experte quasi. Und hast das auch vorher schon bei ARD gemacht. Bei der ARD, was war das? Wofür war das? War das auch für die NFL gewesen?
Ja, auch unter anderem. Also ganz zum Anfang war das so, dass ich ursprünglich mehr im schreibenden Bereich tätig war. Das war sogar schon zu meiner aktiven Zeit. Hat mich mal eine Berliner Tageszeitung, damals eine Boulevardzeitung, angesprochen, als der American Bowl in Berlin war. Und da gab es ja die Spiele, die Preseason Games, die es damals in den 90er Jahren in Berlin gab. Und da durfte ich dann eine Kolumne schreiben. Und da haben sie mir angeboten zum Anfang, naja, du sagst uns einfach, was du empfindest, was du gesehen hast, was du denkst, was sinnvoll ist. Und dann schreibt das jemand für dich zusammen. Da habe ich gesagt, du, wenn ich das mache, dann schreibe ich es auch selber. Also da habe ich dann also wirklich angefangen, selber Artikel zu schreiben und habe dann später beim Radio gearbeitet und habe da einen Studentenjob gehabt, der mich eigentlich in der Sendeleitung in Redaktion beschäftigt hat. Und dann habe ich dann angefangen, halt auch in der Sportredaktion zu arbeiten und habe dann über vorwiegend natürlich Football kommentiert, aber dann auch über Fußball und andere Sportarten und habe das dann eine Zeit lang gemacht während meines Studiums. Ja, dann kam Berlin Thunder dazu und dann bei der ARD wurde es dann ganz spannend, weil die haben schon angefangen, die NFL Europe zu übertragen, 2006 und 2007. Und da habe ich dann quasi redaktionell gearbeitet. Das heißt, ich war der Mann im Ohr bei den den Kommentatoren. Damals waren es Andreas Witte und Dirk Froberg, die für die ARD den Football kommentiert haben. Und ich saß eine Reihe hinter ihnen und habe ihnen dann quasi wichtige Sachen ins Ohr geflüstert oder Statistikzahlen gebracht. Ich erinnere mich, bei einem World Bowl gab es mal ein Safety. Das haben die erst mal sowieso kaum erkannt, dass es ein Safety war. Und dann konnte ich ihnen noch sagen, dass es der erste Safety in einem World Bowl der NFL Europe war. Also so eine Sachen habe ich dann gemacht. Und daraufhin haben sie mich dann auch eingeladen, als sie die NFL-Übertragungsrechte hatten. Und dann haben wir, damals gab es so die NFL, die Conference Games, Championship Games, die sie auch schon mit übertragen haben. Und teilweise sogar auch die Divisionals, glaube ich. Und dann habe ich mal ein Spiel mitkommentiert, als Experte damals schon. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Aber dann gab es auch die Situation, dass ich halt Halbzeitanalysen gemacht habe. Also wer sich im Fußball auskennt, da gab es ja die Kombination Derling-Netzer und ich war dann damals sozusagen der Herr Netzer und durfte in der Halbzeit ein bisschen was über Football reden.
Sehr schön. Bloß ohne dieses Angegifte, was es irgendwie bei Derling und Netzer gerne immer mal gab.
Ja, da habe ich mich nicht getraut, glaube ich. Also das war, ich bin ja immer ein sehr höflicher Mensch. Meine Eltern haben mich höflich erzogen. Und aufmerksam sein und da habe ich dann doch eher das gelassen und nicht den von oben herab hier den Schulmeister gemacht. Ja.
Das ist sehr löblich. Du hast ja gesagt, du schreibst, du hast auch selber schon mal ein Buch rausgebracht. Willst du kurz ein bisschen Werbung für dein Buch oder Bücher
sehr
vielleicht
gerne.
Sogar machen?
Natürlich, sehr gerne. Wenn man sowas macht, dann ist es natürlich schon eine Situation, dass man darüber auch reden möchte. Ja, ich habe das allerdings nicht auf eigenen Antrieb gemacht. Ich war in der Saison 2016, also während der NFL-Übertragung, hatte mich jemand angeschrieben über Twitter und hat gesagt, ah, ihr habt eine Idee, wie wäre es, wenn du mal über dein Football-Leben schreibst? Da habe ich gesagt, was soll ich denn da machen, was interessiert denn die Leute? Habe ich gar nicht so wirklich im Kopf gehabt und habe dann gesagt, du, ich habe jetzt ein bisschen zu viel zu tun um die Ohren während der Saison, melde dich mal nach dem Super Bowl. Und dann hat das Johannes Busley, der Verleger von mir, dann gemacht und hat 3 Tage nach dem Super Bowl mich natürlich gleich wieder angeschrieben. Und ich war noch gar nicht so im Off-Season-Modus und habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Und dann, das war dann im Februar 2017. Das hat eine Woche gedauert, dann saß er bei mir im Wohnzimmer und hat sich vorgestellt, was er davor machen, was er machen möchte. Und das ist so ein Mikroverlag. Also den gibt's eigentlich im Endeffekt gar nicht so wirklich groß. Der Randbreitenverlag, der hat dann die Idee gehabt, daraus ein eigenes Verlagshaus zu machen und hat mich gefragt, ob ich das machen kann. Und da habe ich gesagt, du, ich weiß immer noch nicht genau, was wollen die Leute denn überhaupt wissen und was interessiert die denn? Weil ein klassisches Buch, was ist American Football oder was sind für tolle Stories da drin sind, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Und dann hat er gesagt, nee, ich will was über dich wissen. Die Leute haben dich im Fernsehen gesehen, die wollen dich kennenlernen. Ja, und dann habe ich dann irgendwann eine Weile nachgedacht und habe gesagt, okay, das mache ich. Und dann hieß es, okay, Abgabe im Sommer 2017. Du sollst bitte so um die 100 Seiten schreiben und hier hast du eine Vorlage, beziehungsweise ich schicke dir eine Vorlage, wie groß die Seite sein soll. Dann habe ich dann ein bisschen nachgedacht und nachgedacht und dann waren die ersten 3 Monate rum. Und das war also dann von März bis Ende Mai ungefähr. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, weil dann musst du erst mal überlegen, was du schreiben willst. Und dann habe ich dann wirklich den Weg, wie ich zum Football gekommen bin und wie ich zu den Berlin Adlern gekommen bin und habe dann das eigentlich auf eine, hoffentlich, was mir auch viele gesagt haben, eine sehr launige Art beschrieben, was da beim Football so los ist. Und wie er schon merkt, ich hole gerne aus und ich erzähle gerne, aber ich schreibe auch gerne so. Und dann habe ich mir die falsche Vorlage runtergeladen. Dann sollte es, waren es nicht 100 Seiten Taschenbuchformat, sondern es waren dann plötzlich 212 Seiten Taschenbuchformat. Und ja, dann mussten wir das Buch ein kleines bisschen teurer machen, aber das ist halt immer noch, sage ich mal, im Rahmen eines Taschenbuchs, was man da kaufen kann. Und das kostet 14,95 €. Also wer das wissen will, der, habe ich gesagt, der zahlt 10 Euro, der zahlt auch 15 Euro, wenn er was über mich wissen will. Und da ich damit nicht reich werde, aber was hinterlasse, fand ich die Idee halt sehr, sehr schön. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich habe 2 Töchter, wenn die groß genug sind, inzwischen sind sie's, wie ihr ja am Anfang des Podcasts gemerkt habt, die rufen mich also auch mal an, habe ich was ich ihnen hinterlassen kann und was sie dann quasi später mal in der Hand haben und sagen, das hat mein Papa gemacht. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Und um die Geschichte ganz melancholisch rund zu machen, also ich habe im Februar den Vertrag unterschrieben, habe dann recherchiert, habe das Buch geschrieben und am letzten Abend, den letzten Satz, den letzten Punkt habe ich am Geburtstag, also meinem Geburtstag 2017 gemacht und das fand ich irgendwie passend und da habe ich gesagt, okay, dann können wir das Ganze jetzt abgeben. Man hat das in Form gebracht und lektoriert und dann ja, ist es rausgekommen im September 2017. Und ich finde es immer wieder schön, Einzelstücke daraus zu lesen oder auch mal eine Vorlesung zu machen. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft, das ganze Buch hintereinander nochmal selber zu lesen. Und das werde ich dann irgendwann mal machen, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe.
Sehr schön.
Haben wir jetzt den Namen schon genannt? Romo 83.
Romo 83, ein deutsches Football-Leben. Ist wirklich auch so, gut, dass du es nochmal sagst, es ist wirklich so, dass da jetzt keine Erklärungen über American Football oder so drin sind, sondern es ist wirklich meine Geschichte. Also von dem kleinen Roman, der dem Bruder hinterhergelaufen ist, musste seinen Kinderwagen aufgeben, weil der Bruder hat ein gebrochenes Bein. Und ich musste dann zur Schule mitlaufen, als mein Bruder, der ist 3 Jahre älter, zur Schule gebracht wurde. Und ich durfte nicht im Kinderwagen sitzen, weil er da drin saß, weil er ein gebrochenes Bein hatte und musste laufen. Und bis hin halt zu, endet dann quasi damit, wie ich zu RAN NFL gekommen bin und zu Pro7. Ist, glaube ich, so ein Potpourri über meine Jugendzeit, über, da ist es relativ kurz gehalten, aber dann halt viel über die Footballzeit, was da so passiert ist und vor allen Dingen auch mal off-record, also was da noch so passiert ist neben dem Spielfeld. Ein paar schöne Spielerinnerungen sind mit dabei, ein paar negative Sachen sind auch mit dabei, muss man ehrlich sagen. Da bin ich ehrlich mit umgegangen, gerade Verletzungen und auch wie schnell man wieder anfangen will oder sollte und was ich heutzutage lerne, dass es besser ist, wenn man es nicht macht. Ja, und auch sonst ein paar negative Erfahrungen in meiner Football-Karriere, die man so gemacht hat. Aber natürlich auch viel, viel schöne Erinnerungen. Und das schönste Kompliment waren meine Mitspieler, die mir gesagt haben, hast du ganz gut gemacht, aber du hast mich viel zu wenig erwähnt. Also von daher fand ich das ganz gut.
Das ist aber für uns schön zu hören. Normalerweise ist das nämlich auch immer einer der Fragen, die unsere Gäste so gestellt bekommen. Wie bist du eigentlich zum Football gekommen? Das wird man jetzt hier bei dir einfach mal rauslassen und die Leute, die es interessiert, dürfen sich gerne mal dein Buch ausleihen. Ich genau. Für meinen Teil hätte da prinzipiell auch großes Interesse dran, aber ich bin eher so ein Lesemuffel. Ich mühe mich hier seit einer halben Ewigkeit mit Schau nicht auf den Ball ab. Viele Statistikinteressierte kennen ja dieses Buch. Ich muss sagen, das ist auch ein bisschen schwere Kost teilweise, aber ja, ich bin auch einfach, wie gesagt, lesefaul tatsächlich.
Also ich kann dir einen kleinen Abriss machen, damit du nicht unbedingt das Buch nochmal in die Hand nehmen musst, weil das wird relativ ausführlich beschrieben. Der Witz ist, ich war Leichtathlet in der Jugend und habe 10-Kampf gemacht und hatte dann irgendwann die Schnauze voll, erstens immer alles alleine machen zu müssen, und immer derjenige sein, sozusagen, wo der Fehler war oder mein Coach hat den Fehler gemacht. Ja, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf alleine trainieren und habe das bis zum 18. Lebensjahr gemacht. Dann hatte ich die A-Jugendmeisterschaften in Berlin und hatte da die Möglichkeit in Einzeldisziplin, weil ich war 10-Kämpfer. Also ich habe meine Spezialdisziplin war 10-Kampf, weil mein Coach mal gesagt hat, du bist im Vielen gut, aber nirgendwo gut genug, um dich zu spezialisieren. Also machen wir mit dir einen Mehrkampf. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich wurde Vizemeister im Mehrkampf in Berlin. Und ja, dann habe ich mich in mehreren Einzeldisziplinen versucht in der Halle und auch bei den Einzelmeisterschaften draußen und wurde überall nur Zweiter. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache jetzt was anderes. Und dann habe ich mit 18 überlegt, was machst du? Weil Fußball habe ich früher auch mal gespielt, aber das war mir zu doof. Wollte ich dann nicht mehr und dann habe ich gesagt, dann entweder Eishockey oder Football, da geht es wenigstens zur Sache. Und dann habe ich mich selber wirklich mal angeguckt und habe mir überlegt, was kannst du besser? Und dann habe ich gesagt, zu Fuß auf dem Rasen laufen und einen Ball fangen ist einfacher, als jetzt Schlittschuh noch zu perfektionieren und mit einem Schläger und einem Puck umzugehen. Und dadurch bin ich beim Football gelandet, weil mein Bruder damals mit einem Arbeitskollegen gearbeitet hat in der Ausbildung, der in der zweiten Mannschaft der Berlin Adler trainiert hat. Und der hat mich dann mitgenommen, hat gesagt, komm mal mit zum Spiel gucken. Das war 1987 der German Bowl in Berlin im Mommsenstadion, da wo jetzt die Berlin Rebels spielen. Und das war mein erstes Live-Spiel. Vorher hatte ich im Fernsehen schon ein bisschen was drüber gesehen, in der ARD, bei meiner Sportschau mal ein legendärer Reporter, Ben Wett, der damals die USA-Übertragung gemacht hat. Mhm. Und das war der Super Bowl 1985, der Chicago Bears gegen die New England Patriots. Und das war so die Initialzündung. Und dadurch bin ich zum Football gekommen und habe dann die Gelegenheit gehabt, weil meine damalige Freundin unbedingt Cheerleader bei den Spandauer Bullocks werden wollte, bin ich bei den Spandauer Bullocks gelandet und habe die mitgegründet. Und nach einem Jahr haben mich dann die bösen Adler abgeworben und der Rest ist dann Geschichte.
Sehr schön. Jetzt haben es die Leute also doch noch erfahren. Wunderbar.
Ja, das ist natürlich viel ausführlicher noch im Buch. Also von daher lohnt sich trotzdem das Buch zu.
Ja, genau. Der Erik hat es gesagt, Romo 83. Wie ging es weiter?
Das ist ein deutsches Footballleben.
Ein deutsches Footballleben, sehr schön. Kurze Frage zu dem Rebels-Spiel oder zu dem Spiel im Rebels-Stadion, was du erwähnt hast kurz. Durfte man damals noch Krach machen im Mommsen-Stadion oder war auch damals schon Totentanz angesagt?
Nein, das war noch das alte Mommsen-Stadion, möchte ich es mal nennen. Es ist wirklich so, damals war das deutsche Endspiel dort, also der damals hieß es noch German Super Bowl und heute heißt es ja German Bowl. Das Stadion kann man sich gar nicht vorstellen, das Ding war komplett ausverkauft und zwar so voll, dass die Menschen draußen in den Bäumen gehangen haben, also hochgeklettert sind, damit sie vom Baum aus gucken konnten. Und auf dem heutigen Messegelände, was da gegenüber ist, war früher derzeit im Oktober ein Oktoberfest. Und das war dann praktisch ein Rummel mit Riesenrad und sonst was. Da haben Leute eine 20er-Karte beim Riesenrad gekauft und sind die ganze Zeit im Kreis gefahren, um das Spiel zu gucken. Weil das Spiel war ausverkauft und war natürlich ausverkauft und war saulaut. Also ich saß auf der Tribüne, in dieser Holztribüne da, unter dem, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr mal da wart. Das Ding hat so geschallt, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und da war noch kein Platzwart, der gesagt hat, wir dürfen keine Trommeln und keine Tröten benutzen. Wobei man sagen muss, Trommeln und Tröten gab es damals nicht wirklich. Da gab es noch diese typischen Fußballfanfaren, ne, die ihr so vielleicht auch kennt. Ja. Und das war da wirklich noch richtig Stimmung gewesen.
Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen im Mommsenstadion. Aber es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass die nicht schon immer quasi nur dort auf Klatschen sich beschränkt haben.
Damals gab es übrigens die Rebels noch nicht. Ne? Also das war vielleicht auch ein Punkt. Nein, wir haben damals sich kurz danach aus der zweiten Mannschaft der Berlin Adler ausgegründet und haben sich dann als Berlin Rebels selber selbstständig gemacht. Zu dem Zeitpunkt gab es noch die Adler 2. Ne? Und die sind dann irgendwann mal weg gewesen.
So, kannst du uns da jetzt vielleicht nochmal kurz ins Bild holen, wie du quasi, also nach deinem selber Karriereende hast du ja bei den Adlern quasi weiter mitgemischt und warst da Verwaltungsvorsitzender zum Beispiel. Und bist du immer noch tätig bei den Adlern oder wie ist das?
Zurzeit bin ich normales Mitglied und ich war natürlich immer Mitglied bei den Berlin Adlern, also auch noch, als wir beim BSC Rehberge als Abteilung tätig waren. Das waren meine ersten 20 Jahre sozusagen bei den Berlin Adlern. Und als sie dann, das war nicht ganz 20 Jahre, 12 Jahre, und als sie sich dann selbstständig gemacht haben als eigenständiger Verein, das AFC Berlin Adler e.V., war ich auch relativ früh mit dabei. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich brauche erstmal eine Pause von Football. Das war also zu der Zeit, wo ich nach der aktiven Karriere dann bei Berlin Thunder ein Jahr lang Pressesprecher gemacht habe und dann angefangen habe, als Journalist nebenbei im Studium zu arbeiten, habe ich dann noch gesagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe. Da war ja zu dem Zeitpunkt auch sogar noch Offense Coordinator bei den Berlin Adlern gewesen, anderthalb Saisons. Und das war aber von vornherein, wo ich gesagt habe, ich helfe nur aus. Und dann habe ich mich 2 Jahre lang ein bisschen zurückgezogen und habe gesagt, schön, kriegt weiter meinen Mitgliedsbeitrag, aber ich brauche jetzt mal eine Footballpause. Und dann fing es an nach dem Motto, sag mal Roman, könntest du denn vielleicht mal aushelfen als Stadionsprecher? Da habe ich gesagt, ja, kann ich machen, so mal mitmachen. Ja, dann ging es von 2004 bis 2012 als Stadionsprecher. Und wenn man erstmal dabei ist, ist es halt so, dass man dann halt auch gefragt wird. Und natürlich, der Verein hat mir sehr viel gegeben. Ich wollte dann auch was zurückgeben, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mir das gut vorstellen, im Verwaltungsrat den Vorstand mit zu kontrollieren. Weil wir immer als aktive Spieler, der ein oder andere weiß das, wenn man aktiv ist, dann ist man immer gegen so ein bisschen Kontra sozusagen gegen den Vorstand, weil die machen ja nie alles richtig. Umgekehrt sagt der Vorstand, Jungs, ihr müsst euch jetzt auch mal zusammenreißen. Also da gibt es auch kontroverse Diskussionen. Und da habe ich gesagt, gut, da macht es Sinn, da vielleicht auch mal ein Auge drauf zu halten. Auch als Ansprechpartner für die aktiven Abteilungen, egal welche, und dann auch mit dem Vorstand zu koordinieren. Und da ich in der Zeit dann auch schon angefangen habe, meine Selbstständigkeit aufzubauen, beziehungsweise die Firma meines Vaters übernommen habe, war das so auch ein bisschen der Blick über den Tellerrand hinaus, auch als Kaufmann damit reinzugehen. Und ja, dann ist es irgendwann so gewesen, dass ich lange Zeit Verwaltungsratsvorsitzender war, Stadionsprecher war. Dann habe ich dann auch irgendwann gesagt, so, jetzt ist wieder erstmal genug und habe dann 1,5 Jahre komplett Pause gemacht. Dann kam die Situation, dass Football für mich dann auch irgendwann wieder interessant war. Das heißt, ich habe also wirklich gesagt, ich möchte jetzt erstmal nichts hören. Da war 2012, 2013, habe ich dann noch, glaube 14 sogar auch noch Stadionsprecher beim German Bowl gemacht. Und da musste ich ja erstmal wieder weg und habe eine Auszeit genommen. Ja, und dann kam es so, dass die Berlin Adler eine sehr, sehr schwere Zeit hatten. Gerade in der Zeit, wo sie aus der GFL abgestiegen sind und dann auch noch weiter in die Regionalliga und in die dritte Liga. Und als es da dann hieß, wir müssen jetzt die Notbremse ziehen, da kam der designierte neue Vorstand sozusagen auf mich zu und hat gesagt, wir brauchen deine Expertise, wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Kontakte. Und dein Wissen auch in Sachen Medien und Ähnlichem. Und ja, da habe ich mich dann überreden lassen und habe dann Vorstand mitgemacht. Und das habe ich dann eigentlich nur wieder abgegeben. Also bin dann zurückgetreten, weil wir als Berlin Adler ja eigentlich mit bei der European League of Football mitspielen wollten. Da gab es ja Vorbereitung einer ja, quasi Aufteilung, dass wir die erste Mannschaft, ähnlich so wie die Tirol, also die Swaco Raiders und Tirol Raiders das so gemacht haben und die Vienna Vikings auch, dass wir quasi eine erste Mannschaft in der ELF spielen lassen wollten und eine zweite Mannschaft dann in der GFL 2 zu dem Zeitpunkt. Wäre von unserer Form aus sehr gut gewesen, hätten wir gerne mitgemacht, aber dann gab es dann halt, und dafür musste ich dann raus aus dem Verein, weil es war so, dass wenn ich da federführend oder in Regie mitmache, darf ich laut § 5 der BSO nicht gleichzeitig führende Person in einem Verein sein. Und dadurch habe ich dann gesagt, okay, ich kümmere mich darum, bin halt aus dem Vorstand ausgetreten, bin dann zwischenzeitlich kurz mal aus dem Verein ausgetreten, um ganz sicher zu sein, dass da nichts kommt. Ja, und dann gab es die Situation, dass die ELF uns nicht mehr wollte. Der ein oder andere hat es mitbekommen, da gab es gegensätzliche Meinungen. Und wir wurden nicht die Mannschaft, die in der ELF spielen, sondern es wurde dann halt Berlin Thunder gegründet. Und dadurch habe ich dann gesagt, gut, jetzt ist meine Zeit, wo ich dann wieder zurückgehen kann. Bin dann erstmal in den Verein wieder eingetreten und werde, denke ich mal, weil ich wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen, werde in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch wieder im Vorstand entweder beratend tätig sein oder als Vorstandsmitglied auch wieder mitmachen.
Okay, einmal Adler, immer Adler.
Das könnte man sagen, obwohl man muss ja rechterweise dazu sagen, ich habe als Bulldogger angefangen. Also ja, dann vom Bulldogger zum Adler und dann da geblieben. Das könnte man dann sagen.
Sehr, sehr interessant, dieses ganze Hintergrundwissen mal mitzunehmen, wie es denn so nach der Karriere aussah. Was mich aber auf der Suche nach Informationen nach dir verwundert hat, du bist nicht in der Hall of Fame der Adler und das trotz als All-Time-Scorer und als so, sagen wir mal, durchaus bekanntes Mitglied. Wie kommt es denn dazu?
Ich bin in der Hall of Fame der Berlin Adler, das ist ganz gut, aber ich bin nicht in der Galerie abgebildet sozusagen, hat damit zu tun, weil ich das einzige Bild bekommen habe, das es gab zu dem Zeitpunkt. Ich bin in dem zweiten Jahr, wo es ich glaube, das war 2000, nee, es muss 1998 gewesen sein ungefähr, 99 so in dem Dreh. Also als wir jedenfalls die Hall of Fame ins Leben gerufen haben, die Berlin Adler Hall of Fame, hätte ich eigentlich im ersten Jahrgang schon mit dabei sein sollen, aber da konnte ich persönlich nicht, da hatte ich keine Zeit, da war ich irgendwie unterwegs und deswegen haben sie gesagt, nein, wir wollen dich ehren, wenn du da bist und da bin ich dann praktisch im zweiten Rutsch mit dazu gekommen. Also ich bin Mitglied in der Hall of Fame, ich weiß nicht, ob es in dem auf der Homepage soll es inzwischen, glaube ich, so eine Übersicht geben davon, da müsste ich eigentlich mit dabei sein, aber der Hintergrund ist, warum ich nicht in der Geschäftsstelle in der Hall of Fame hänge, ist wirklich so, die haben leider nur ein Bild gemacht und in den Rahmen gesetzt und das haben sie mir freundlicherweise mitgegeben. Das hängt zu mir, bei mir zu Hause, das kann ich mal abfotografieren und dann seht ihr, dass das wirklich auch so ist.
Sehr schön. Also ich glaubte das natürlich, weil würde mich wirklich schwer überraschen, wenn es nicht so wäre. Aber tatsächlich auf der Berlin-Adler-Seite stehst du nicht auf der Hall of Fame-Seite.
Oh, oder da gibt es aber morgen Ärger, das kannst du mal sehen.
Oder ich bin wie immer blind. Ich sollte nebenbei, während wir hier aufnehmen, gucke ich nochmal rein, weil gerne passieren Dinge, die ich einfach übersehe. Aber ja, dann macht der Erik mal kurz weiter und dann schaue ich einfach nebenbei mal.
Genau. Ich bin sogar noch in dem Gründungsjahr in die Fans Hall of Fame in Deutschland gewählt worden. Da gab es eine Initial 11, also die 11 Spieler, die in dem ersten Jahr aufgenommen wurden. Da haben Fans gewotet. Also das ist im Endeffekt eine deutsche Hall of Fame, allerdings jetzt nicht offiziell vom Verband unterstützt, sondern die kam aus einer Faninitiative. Und da durften Spieler, Fans, Leute jeder Couleur durften dann da abstimmen. Und da war ich damals, das war zu einem German Bowl in Berlin, gab es auch eine Veranstaltung, wo wir dann alle da aufgenommen wurden, gab es ein Trophäe, ein Polohemd und wir wurden namentlich genannt, also googelt mal nach German Football Hall of Fame oder Fans Hall of Fame, dann werdet ihr das finden und da bin ich unter den ersten 11. Also ich habe es schon geschafft, mich irgendwo noch zu verewigen.
Das ist schön. Und ich habe währenddessen geguckt, du bist tatsächlich nicht auf der Adlerseite in der Hall of Fame.
So, unter welchem Punkt läuft denn das?
Oben bei Verein gibt es dann Hall of Fame und dort sind einige bekannte Namen, unter anderem Clifford Madison, der mir noch was sagt, oder Stefan Mücke.
Ja, wahrscheinlich auch, ja, genau.
Genau, Stefan Mücke ist ja auch relativ bekannt in Berliner.
Da sind ja gerade mal 7 Leute drauf, also da, wir sind inzwischen ein paar mehr. Von daher wundert mich das, weil natürlich sind da noch ein paar andere Spieler, die da auch mit drauf sind. Da werde ich jetzt aber mal gegenarbeiten. Ne? Das gibt morgen Ärger in der Geschäftsstelle.
Okay. Zack, morgen direkt eine E-Mail auch an uns raus. Warum habt ihr ihm das verraten? Ja, sehr schön.
Ja, ich würde sagen, dann können wir ja langsam mal so in die aktuelle Saison übergehen. Mhm. Da können wir ja schon mal dazu sagen, dass jetzt quasi, wir werden ja alle Zuhörer, denke ich mal, wissen, dass jetzt die Berlin Adler und die Dresden Monarchs sich quasi um den letzten oder ja, nie genau, aber auf jeden Fall um den Playoff-Platz streiten. Für die Adler ist sogar noch Platz 3 drin, für uns nicht mehr, für uns maximal die 4. Die Adler haben, ihr seid ja quasi erst aufgestiegen. Und ja, super Saison bisher abgeliefert. Ich glaube aber, die letzten 3 Spiele waren dann nicht mehr so, da ging es wieder ein bisschen in den Sinkflug. Also, was war denn da los?
Ja, kann man relativ einfach erklären. Also wir haben natürlich das Ziel gehabt, in die GFL 1 aufzusteigen, als wir letztes Jahr auch eine so erfolgreiche Saison hatten. Und außerdem hatten wir ja das große Glück, und das muss ich wirklich sagen, großes Glück, dass Shuan Fatah verfügbar war und er wieder nach Hause kommen wollte, auch mit seiner Familie nach Berlin kommen wollte, weil seine Familie und auch die Familie seiner Frau leben ja hier in Berlin. Und deshalb war das für uns eine glückliche Fügung, dass wir das machen konnten, dass wir ihn auch absichern konnten, dass er hier einen vernünftigen Arbeitsvertrag bekommt. Das ist ja für ihn wichtig, weil er lebt ja davon. Das ist sein Job. Ja. Dann war das der Start sogar, glaube ich, fast ein bisschen zu gut. Dadurch sind ein paar Spieler, wir haben einen riesen Kader, das ist das Tolle, aber da sind unheimlich viele junge Spieler dabei. Wir haben so ein paar Standouts, die sind älter, wie zum Beispiel unser Quarterback Zach Kavanaugh oder auch in der Defense die Linebacker-Crew. Mit Nils Schröter, mit Giancarlo Buhn und Rick Baunacke, das sind alles so gestandene GFL-Recken. Aber der Rest ist alles relativ jung. Und dadurch kam dann auch die Situation zustande, dass man einerseits tolle Spiele gespielt hat, gerade zum Beispiel gegen die Cologne Crocodiles auswärts gewonnen hat mit 34-33. Und das ist genau der Grund, warum wir theoretisch noch Dritter werden können. Weil wenn Köln am nächsten Wochenende verliert und wir gewinnen sollten gegen die Dresden Monarchs, dann ziehen wir quasi im direkten Vergleich an ihnen vorbei. Damit hätten wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, aber da kommen wir gleich nochmal genauer dazu, weil wir dann Dresden auf Abstand halten und Köln überholt haben. Aber das ist noch viel, viel, sagen wir mal, Hörensagen. Ne? Das ist noch viel, viel Fantasie dabei. Um darauf zurückzukommen, gegen wen wir da verloren haben. Also 2 Spieler davon, Braunschweig und Potsdam, haben die Dresden-Fans sicher auch in Erinnerung. Mhm. Da kann man so ein Spiel verlieren. Die Frage definitiv, ist halt, wie du verlierst. Ja. Braunschweig hätten wir nicht verlieren dürfen eigentlich. Wir hatten in der ersten Halbzeit 17-0 geführt. Das war ein ähnliches Spiel in der ersten Halbzeit wie das Hinspiel gegen die Dresden Monarchs, wo wir mit 28-0 geführt haben. Und dann gab es das Problem, dass die Führung gefehlt hat. Da war nämlich Zach Kavanaugh war verletzt, beziehungsweise er hatte eine Corona-Infektion und konnte nicht spielen. Paul Zimmermann hat gespielt, hat eine super erste Halbzeit gespielt und dann war der irgendwie, weiß ich nicht, der Faden plötzlich abgebissen. Und das gegen ein Team wie Braunschweig darf man sowas nicht machen. Dann, wenn man die am Haken hat, dann darf man nicht loslassen. Da muss man sofort die Leine einholen und das Netz drumlegen und dann hat man den Fisch gefangen. Aber die Lines zu fangen, ist nicht so einfach. Die sind dann zurückgekommen, die hatten eine sehr disziplinierte zweite Halbzeit. Und das ist genau der Punkt, wie es auch im Hinspiel schon gegen die Monarchs war, dass wir Probleme haben, Spiele zu finishen. Da fehlt einfach die Erfahrung bei vielen. Also wir haben eine Crew an Trainern, die wirklich sehr, sehr erfahren ist, die alles bisher durchgemacht haben. Und wie es heutzutage ist, durchzudringen an den Punkt, wo die Leute es verstehen, wo die Spieler das dann aufnehmen und dann noch machen können, das ist dann sehr schwer. Und dann kennt man das ja auch, wenn das Momentum erstmal kippt, dann ist es sauschwer, da das Ruder wieder rumzureißen in deine Richtung. Und gegen Dresden hat es noch geklappt, gegen Braunschweig überhaupt nicht. In Potsdam war das Rückspiel gegen Potsdam, es war ein sehr kurioses Spiel, das habe ich live selber gesehen. Und da haben sie sich auch ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen, die Adler, weil wir hatten einen super ersten Drive, wir hatten die Defense in dem ersten Drive auch relativ gut aufgestellt. Und dann gab es halt Probleme, weil da die Coaches der Royals auf der hinter uns auf der Tribüne gesessen haben, was alles erstmal soweit okay ist, aber die haben dann unsere Adjustments an dem Whiteboard gefilmt und per WhatsApp rübergeschickt zur Seitenlinie und da gab es ein richtiges Tobavo. Der Schiedsrichter hat sowas auch noch nie erlebt, hat er gesagt, und hat es dann unterbunden. Aber er, bis dahin war dann schon mal der Rhythmus raus. Zu dem Zeitpunkt stand es noch 7-7 und dann haben wir jetzt bis zur Halbzeit richtig noch einen auf die Mütze bekommen, weil die Spieler auch plötzlich von der Rolle waren und sich Leute dann leider nicht darum ums Spiel gekümmert haben, sondern um die Umstände drumherum. Und dann gab es noch ein paar Nicklichkeiten, ein paar Sachen und dann hat man das Spiel verloren. Das Spiel gegen die Rebels hätten wir nicht verlieren dürfen. Das muss man wirklich sagen, es war unsere eigene Schuld. Und wenn wir da gewonnen hätten, dann wären wir vieler Sorgen los gewesen. Aber das war so ein Spiel nach dem Motto, das haben wir sowieso gewonnen. Und das darf nicht sein. Da war eine lange Pause zwischen Braunschweig und dem Rebels-Spiel. Und das war doof, dass da auch das nicht so richtig funktioniert hat. Ja, und jetzt kamen wir glücklicherweise den Fokus neu gefunden. Gegen Kiel darf man natürlich jetzt einen Sieg auf jeden Fall einpreisen, aber wie der zustande gekommen ist, ist doch wirklich sehr beeindruckend gewesen. Die Defense hat keinen einzigen Punkt zugelassen und die Offense hat gescored. Das ist schon mal ein wichtiges Thema und das ist genau der richtige Zeitpunkt gewesen, um das Ruder halt in die richtige Richtung zu drehen und dann auf ein Endspiel zuzusteuern, was wir ja auf jeden Fall jetzt haben.
Genau, ja, also 35-6 hattet ihr gegen Kiel gewonnen. Ich glaube, das eine war das nicht ein Kickoff-Return-Touchdown?
Genau, über, richtig.
Ja. Einmal quer übers Feld.
Ja, deshalb hat die Defense halt keine Punkte zugelassen, sondern es war direkt nach der Halbzeit die beste Aktion. Und da war aber auch wieder ein deutlicher Fehler auf Seiten von uns. Und das war aber ein wichtiger Punkt. Dieser Kick-Return, der hätte zu dem Zeitpunkt, stand es, glaube ich, noch, lass mal schnell gucken, 21-0 und wenn du dann gleich den Kick-Return zurückkriegst, dann steht es nur 21-7 und dann bist du plötzlich von der Rolle, aber da hat die Defense dann wirklich reagiert, das Team hat reagiert und wir haben dann im vierten Quarter hinten raus nochmal zwei Touchdowns gemacht und das war wirklich eine wichtige Sache, dass wir da gemerkt haben, der Fokus ist da, es geht jetzt wirklich um alles und wir müssen unsere Chance, weil wir waren ja zum Siegen verdammt, wenn wir verloren hätten, dann wären wir aus dem Playoff-Rennen schon raus und deshalb ist es halt schon eine Situation, wo man sagt, okay, da haben wir gelernt, das haben wir gut gemacht und mit diesem Feeling kannst du jetzt ins nächste Spiel gehen.
Ja, zum Siegen verdammt, das kennen wir hier in Dresden dieses Jahr auf jeden Fall auch, zumindest nach der Sommerpause. Was man noch sagen sollte, also beziehungsweise erwähnen sollte, generell ist die Offense ja schon eine Macht, sei es mit Zach Kavanaugh, Max Zimmermann und dem anderen Wide Receiver, Pat Donahue. Die Defense, da gibt es so noch vielleicht ein, zwei Baustellen, aber auch die sollte man nie außen vor lassen. Was aber auf jeden Fall ein Riesenproblem für Berlin ist, sind die Strafen meiner Meinung nach. Also damit versaut man sich, glaube ich, auch gerne selber ein Spiel.
Ja. Ist leider ein Thema, was uns durch die ganze Saison verfolgt, was uns allerdings auch seit Jahren verfolgt. Also man hat so ein bisschen das Image eines Bad Boys oder der Bad Boys bekommen und in der dritten Liga war das so, wir haben halt viele Leute gehabt, die auch in der ersten und zweiten Liga mitgespielt haben und sind in die dritte gekommen und haben andere Einstellungen zum Spiel als manch Drittligaspieler. Dadurch hat sich dann schon was aufgebaut und man hat auch die Schiedsrichter, leider sieht man die ja meistens ja doch immer relativ schnell wieder, das sind ja doch ein begrenzter Bereich von Schiedsrichtern und dann ist ein Image da und dann hast du, ich will jetzt wirklich nicht Schiedsrichter-Bashing machen, garantiert nicht, aber du hast halt auch jemanden, der dann mal eher eine Flagge wirft, weil er eben mehr auf dich achtet. Und dann hast du Situationen, wo junge Teams gerade dann halt auch manchmal übermotiviert sind und dumme Strafen macht. Die Anzahl der Strafen insgesamt ist schon sehr, sehr ärgerlich, aber zu welchem Zeitpunkt sie kommen, ist dann noch ärgerlicher. Ne? Wenn du dann dir selber das Ding kaputt machst, wenn du an der Goal-Line stehst vom Gegner und dann rückwärts gehst und sowas, das ist dann sehr ärgerlich. Ein Touchdown erzielst und ein Holding dazwischen kommt, ist doof. Und ja, daran muss man arbeiten. Aber da ist genau das Problem, dass wir über die Jahre hinweg jetzt einen kompletten Umbruch hatten. Das heißt, also wir haben viele junge Spieler dazu bekommen, viele aus der eigenen Jugend, die noch nicht so erfahren sind. Und wenn die dann gegen einen GFL-Spieler spielen, der schon 6-7 Jahre in der ersten Liga spielt, dann passieren solche Sachen halt leider mal. Und daran musst du arbeiten. Glücklicherweise sind es nicht viele Sachen, wo Konzentrationsmängel sind. Also das ist der typische Frühstart oder Offside oder sowas. Das ist nicht so ganz oft. Aber es sind halt sehr oft auch Sachen wie unnötige Sachen, wie persönliche Fouls in Sachen Trash-Talk oder ähnliches. Und Trash-Talk, da muss ich sagen, das ärgert mich am meisten. Du kannst vernünftig gut Trash-Talken auf dem Feld, ohne dass du vom Platz fliegst. Ja, du musst halt die richtigen Sätze sagen. Und da sind viele Leute, glaube ich, nicht mehr wirklich so smart. Die sind halt einfach gestrickt und sagen dann, ey, du Idiot, du Arsch oder sonst irgendwas. Das hört ja Schiedsrichter. Und dann, ja, dafür kriegst du halt eine Flagge. Und wenn du es geschickter machst, dann funktioniert das halt auch, um den Gegner zu provozieren. Und dann geht er vielleicht in das Risiko, eine Flagge zu kriegen. Ja, und wir sind leider im Moment nicht schlau genug in manchen Situationen, um solche Sachen auszunutzen. Außerdem ist es nicht die faire Art des Spiels. Also Trash-Talk ist schön, aber der muss nicht beleidigend sein. Und deswegen ist da eine Menge. Also das wird auf jeden Fall in dieser Woche, weiß ich, dass Schuhan Fatah da eine ganze Menge Wert drauf legt, weil er natürlich auch die Wichtigkeit des Spiels sieht. Und da wird auch nach so einem Spiel auch gerne gelaufen. Da wird die ein oder andere Flagge, die da zu viel war, muss dann abgelaufen werden. Und das ist auch richtig so.
Ja, wenn ich da nochmal drauf gucke, ne, ihr habt insgesamt 91 Strafen bisher kassiert. Ich glaube, da ist viel Laufen gewesen.
Ja, ja, also da war schon mal was
dabei. Im Vergleich Dresden mit 39 Strafen, muss man auch sagen, ist man aus Dresden auch nicht unbedingt gewöhnt. Also wir hatten da auch schon andere Jahre, wo es problematischer war mit den Flaggen. Dieses Jahr haben wir unsere Probleme woanders. Aber jeder so sein Sorgenkind.
Ihr habt zum Krankenhaus eher das Problem oder im Krankenbett.
Ja, ja, genau. Am Krankenbett, genau.
Aber ja, wir hatten zum Beispiel diese Saison schon 4 verschiedene Quarterbacks den Ball werfen gehabt. Und unser etatmäßiger ursprünglicher, der hat ja jetzt erst 2 vollständige Spiele spielen können.
Ja.
Der Austin Carter Samuels. Und da ist natürlich auch schwierig, dann die Mannschaft so in den Flow zu kriegen, wenn halt immer die Hälfte fehlt.
Ja, Timing fehlt da noch, ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Gerade zwischen Running Back und Quarterback bei den Handoffs oder auch bei den Passrouten. Du kannst im Training so viel trainieren, wie du willst. Spiel ist das beste Training, was du haben kannst in Sachen Timing. Deswegen da wird es immer wichtig sein, dass du ein eingespieltes Team hast. Und da haben wir glücklicherweise bis auf ein Spiel halt mit Zach eine sehr große Konstante. Das eine Spiel, da kann man ja noch nichts machen, wenn er krank wird. Aber der hat halt die letzten Jahre halt auch gut für uns gespielt. Schon in der dritten Liga, in der zweiten Liga, und man hat es sehr leidlich gesehen aus Sicht der Monarchs beim Hinspiel. Da war überhaupt kein Halten für Zach Kavanaugh im wahrsten Sinne des Wortes. Also erstmal, dass er Touchdown-Pässe geworfen hat, dann ist er auch noch selber gelaufen wie ein Hase. Ich habe auch manchmal den Verdacht, in seiner Familie ist irgendwo ein Hase zwischengeschossen, weil was der da für Haken schlägt und wie der da an den Gegnern teilweise vorbeikommt, da würde ich schon sagen, eigentlich ist er da schon in 2 Hälften geteilt, wenn er richtig getackelt wird, weil er ja auch nicht so ein Monster-Quarterback ist, wenn man das jetzt im Verhältnis zu dem Donovan Eisen sieht von den Rebels, was das für einer ist von der Statur her, aber irgendwie zäh und unheimlich flink. Also das ist wirklich die Attribute, die zu Zach Kavanaugh passen.
Ja, ich würde einfach behaupten, ihr ölt den vorher in der Kabine kräftig ein und gebt noch ein Stück Butter auf dem Helm, was zerfließt, dass es dann irgendwie, dass er untackelbar wird.
Das sollten wir mal ausprobieren. Mal sehen, was er dazu sagt.
Ja, den Tipp habt ihr nie von mir. Nee,
wir reden am Sonntag, am Samstag drüber. Nee, Sonntag ist es ja.
Genau. Sonntag, genau. Ja, also du hast es auf jeden Fall richtig angesprochen. Der Mann ist unfassbar. Also wir hatten ja das leidliche Glück, ihm schon mal auch in Hildesheim gegenüberzustehen. Da hat man ähnliche Probleme, ihn da nicht zu Boden zu kriegen, bloß da war er nie ganz so erfolgreich, wie bei euch jetzt dieses Jahr schon 429 Rushing Yards und 11 Touchdowns, aber auch über 2500 Yards durch die Luft und 21 Touchdowns. Also ja, es ist so unser Steckenpferd, unser Problem der Defense, mobile Quarterbacks zu halten. Also man hatte ja das Glück gegen die Rebels im Rückspiel, Donovan Isom war ja auch an sich relativ mobil, aber den hat man da gut halten können im Rückspiel. Man kann jetzt nur hoffen, dass man auch aus dem Hinspiel gegen die Adler gelernt hat und Kavanaugh dort besser unter Kontrolle bekommt.
Ja, das ist aber ein generelles Problem. Also wenn du durch die GFL und selbst bis in die GFL 2 guckst, haben alle Mannschaften Probleme mit mobilen Quarterbacks, weil du halt die Physis und auch die Athletik in der Defense zwar relativ gut ist, allgemein auch im deutschen Football, finde ich, ist das auf jeden Fall gut geworden. Aber wenn du es jetzt im Vergleich hast zur NFL oder zum College, da sind natürlich die Top-Athleten, die auch top ausgebildet sind. Und wir haben halt in den Ausbildungsbereichen, wir fangen zwar früh an, Theorieunterricht zu machen und so weiter, aber es fehlt halt doch irgendwo noch ein bisschen der Football-IQ. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern das ist halt einfach, weil die meisten von uns haben vielleicht 5 oder 10 Jahre auf dem Buckel in Sachen Football, wenn sie dann soweit sind. Die NFL-Spieler, die da oben ankommen, die haben, glaube ich, 3/4 ihres Lebens nichts anderes gemacht als Football gelernt, und zwar jeden Tag. Und das ist noch ein Unterschied. Und da hast du dann auch die Situation, dass halt in der Defense gerade, ich weiß nicht warum, aber da sind so viele Breakdowns, dass du das Containment nicht hältst, dass du den Spy auf den Quarterback, dass der nicht mithalten kann und so weiter. Also da seid ihr nicht alleine, da könnt ihr euch wirklich sicher sein. Berlin Adler haben auch ein Problem mit mobilen Quarterback, und wenn du den Quarterback dazu zwingst, in der Pocket zu bleiben und den Pass zu werfen, dann hat jede Mannschaft in der GFL eine gute Chance. Aber wenn die plötzlich rauskommen und selber laufen, das ist eine Dimension anscheinend, da müssten wir mit 12 Defense-Spieler spielen wahrscheinlich.
Ja. Ja, aber umso spannender wird dann das Spiel, weil ich denke, das wird ein Spiel auf Augenhöhe, quasi junge, hungrige, frisch aufgestiegene Adler und angeschlagene amtierender Meister, der jetzt auch erstmal wieder zurückfinden muss. Gut, ist jetzt ein bisschen spät dafür, jetzt muss man halt.
Ja.
Ja, und es hat auch immer Spaß gemacht, quasi für mich als Fan war das auch immer so ein Derby. Braunschweig war immer ein Derby und die Adler natürlich waren immer ein Derby gewesen. Und da gibt's auch in der Fanhistorie auch witzige Geschichten. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte mit der Kuh?
Mit der Art Kuh, die Adler mitgenommen haben? Ja.
Genau,
ja.
Die.
Ja, ja, doch.
Versucht haben mitzunehmen.
Ja, sie war schon im Bus, aber da durften wir sie nicht mitnehmen. Ja.
Genau, da hatten wir jetzt auch nochmal mit ein paar alteingesessenen Monarchs-Fans gesprochen drüber. Weil die ist ja dann im Stadion bei uns in Dresden aufgetaucht, die Kuh. denn jemand von uns ist quasi zu der Tankstelle oder Raststätte oder was das war, gefahren. Und hat die Geschichte erzählt und die fanden das witzig und wir haben gefragt, ob wir die ausleihen dürfen.
Und ihr wart besser, ihr habt vorher gefragt, wir nicht. Ja. Deswegen fanden sie es bei uns nicht witzig.
Ich weiß nicht, ich saß damals im Stadion und da stand dort diese Kuh und das wurde bejubelt und ich wurde überhaupt nie gewusst, um was es geht. Und jetzt so im Nachhinein die Geschichte, dass wir die uns quasi ausgeliehen haben, um quasi die Berliner Fans zu verhöhnen, dass wir es geschafft haben, die ranzuholen. Ja, ich glaube, da erinnert man sich gerne auf beiden Seiten an diese kleine lustige Story.
Die dabei waren, erinnern sich am liebsten dran. Ja.
Auf die Idee muss man erstmal kommen, so eine Kuh mitzunehmen. Das, warum auch nicht, steht da, nehmen wir mit.
Ich war selber nicht dabei. Ich weiß jetzt nicht genau, was der ausschlaggebende Grund war, aber ich kann dir sagen, es war ein Rückspiel, eine Rückfahrt aus Schwäbisch Hall nach einem Playoff-Spiel. Ich glaube, was sogar gewonnen wurde. Und ja, da.
Ach, das war das Jahr, wo wir dann wahrscheinlich euch zu Gast hatten und dann in German Bowl zum ersten Mal eingezogen sind. Dann
das, dürfte das 2013 gewesen sein. Das muss noch viel länger her sein. Das muss noch viel länger. Das war 2011 oder sowas muss es gewesen sein. 2009 kann es auch sein, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Und das ist, ja, manchmal weiß man halt nicht, was in so angetrunkenen Köpfen vorgeht.
Verrückte Sachen passieren. Aber es ist natürlich schön, dass am Ende vielleicht alle Seiten drüber lachen können, meine Güte.
Also wir können inzwischen drüber lachen, ja.
Ja. Genau, Markus, magst du mal zusammenfassen, was jetzt nun passieren muss für beide Teams?
Ach so, das sehen die Leute im Podcast nicht, wenn ich zusammenfasse. Entschuldigung. Aha. Ah, der war schlecht. Wow. Ja, also auf vielen Stellen werden es ja die Leute schon gelesen haben. Für Dresden gibt es nur eine Variante. Man muss gewinnen und das Ganze nämlich +7, um das Hinspiel wieder wettzumachen, wo man -6 verloren hat. Und dann hat man auch nur noch Chancen auf +4. Sagen wir mal, Playoffs sind Playoffs. Hauptsache rein in dem Fall. Dass es dann gegen Hall geht, die jetzt wieder Südmeister geworden sind. Ich glaube, zum 11. Mal in Folge. Naja, reden wir nicht drüber. Oder vielleicht nächste Woche, wenn wir Glück haben. ja, für Berlin, Roman, du hattest ja gesagt, ist sogar noch +3 möglich. Köln muss dafür aber auch mitspielen. Ne? Köln muss verlieren gegen die Rebels und ihr müsst gegen uns gewinnen. Euch ist ja die Höhe des Siegs egal, und wenn es +1 ist. Ja. Aber Hauptsache gewinnen.
Ja, und das ist genau der Punkt. Das eigene Schicksal in der Hand zu haben, ist ja das eine, aber sich auf die Rebels zu verlassen, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist jetzt auch wirklich nicht böse gemeint, aber die Rebels sind halt raus aus dem Playoff-Rennen. Ob die jetzt nochmal die Motivation haben, uns zu helfen, damit wir auf +3 und an Schwäbisch Hall vorbeiziehen, an Schwäbisch Hall vorbeikommen könnten, das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ja, also natürlich hat jeder Sportsmann nicht unbedingt die Bestrebung, ein Spiel zu verlieren. Die wollen natürlich, denke ich mal, auch das Spiel in Köln gewinnen. Aber bei einer langen Anreise und ein harten Spiel, da kann das natürlich, wenn es dann hart auf hart kommt, die Motivation vielleicht sagen, ach, das geht ja um nichts mehr, mache ich doch nicht. Aber völlig egal wie, du sagst ja gerade, wichtig ist, in die Playoffs zu kommen, weil ansonsten hat man ganz lange Ferien und das möchte man nicht. Und deshalb ist es halt auch wichtig, das Spiel selber zu gestalten und selber die Fehler zu vermeiden und die Fehler des Gegners auszunutzen. Wir könnten theoretisch, um in die Playoffs zu kommen, ja auch ein Unentschieden oder wie du auch sagtest, eine Niederlage mit weniger als 6 Punkten. Aber darauf möchte ich mich nicht einlassen, ganz ehrlich, weil so ein Zitterspiel bis in die letzte Sekunde rein und dann vielleicht sogar noch ein Field Goal schießen oder verschießen und so weiter, das ist nichts mehr für mein altes Herz. Also das ist, kann ich nicht mehr machen und ich bin am Sonntag mit live im Stadion und habe keine Lust, mir das anzutun, dass ich da bis zur letzten Sekunde zittern muss. Also ich würde sehr gerne ein sehr entspanntes Spiel gucken und natürlich den Sieg mitnehmen, aber wenn es nachher knapp reicht, wäre ich auch zufrieden und wenn die Monarchs einen Sieg geholt haben, dann haben sie sich den definitiv verdient und dann haben die den Einzug in die Playoffs auch verdient. Das muss man ja dann auch immer so wirklich mit anerkennen. Ja, wenn du mit mehr als 7 oder mehr als 6 dann gewinnst, dann hast du es richtig gemacht und dann hast du den Einzug in die Playoffs verdient. Von daher, aber wenn ich es mir wünschen kann, dann ein entspanntes Spiel an der Seitenlinie anschauen und dann ist es schön.
Ja, also wir haben da unterschiedliche Meinungen. Ich freue mich auch. Ich will Gottes Willen kein Shootout erleben. Also dass es hier für egal für welches Team mit plus 20, plus 30 ausgeht. Das muss es noch nie sein, aber wirklich so ein Zitterspiel. Ah, irgendwie wäre es mal wieder schön. Auch wirklich so immer so bis zu den letzten 2 Minuten nie zu wissen, für wen das Ding hier ausgeht. Das macht auch mein Job im Stadion dann schön, so vor der Kamera, hinter der Kamera vielmehr, das Ganze dann mitzunehmen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Und ja, wir hatten schon ein paar spannende Spiele, deswegen, das muss nicht nochmal sein. Also ich würde es mir lieber sehr entspannt anschauen, aber wird es nicht sein. Ich glaube, also ich könnte es wetten, dass es definitiv richtig spannend wird, gerade zum Ende hin.
Das wäre schön, ja. Also kurz noch, du hast ja gerade selber schon gesagt, du bist im Stadion. Kommt ihr auch in weiß? Wir haben ja unser Whiteout-Game. Kommen die Berliner auch in weiß? Also wäre ja schlecht, wenn ihr
das Team in weiß kommt. Dadurch, dass ihr einladender Verein seid und festlegen könnt, wie ihr spielt, in welcher Farbe, dann werden wir sehr wahrscheinlich in schwarz kommen, weil unsere Alternativfarbe dieses Jahr als sogenanntes Throwback wäre ein komplett in gelb spielen. Mhm. Da bin ich ehrlich gesagt aber nicht so wirklich begeistert von, weil wir haben die beiden Spiele, die wir komplett in gelb gespielt haben, verloren. Und das muss ja ein Sportler dann auch ein bisschen bisschen abergläubisch sein. Dann würde ich sagen, nee, dann kommen wir lieber schwarze Hose, schwarze Shirts, weil unsere Ursprungsfarben sind schwarz und gelb. Und deswegen hat man dieses Jahr als Alternativvariante auch in gelb gemacht. Und ich weiß nicht, ob weiß und gelb, ob sich das so auf dem Spielfeld so gut machen würde. Ihr habt es angesagt, ganz in weiß. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich in schwarz kommen.
Ganz in weiß.
Genau, ganz in schwarz ist auch okay. Die Rebels haben ganz in schwarz gespielt und da haben wir 2-mal gewonnen. Das ist gut für uns.
Also jetzt haben wir jeder seine Sachen rausgesucht, die er braucht. Ja.
Genau. Wunderbar. Dann würde ich noch mal eine Frage abseits der Adler in den Raum werfen wollen. Thema GFL ist ja nur, gibt es viel Gutes, viel Schlechtes, der eine so, der andere so. Mal ganz kurz und einfach vielleicht 2 Sachen. Was findest du gut an der GFL und was würdest du gern ändern?
Also, um es positiv anzufangen, im GFL finde ich gut, dass es sich über die Jahre gehalten hat und dass es etabliert ist, dass der Level eigentlich auf einem sehr guten Bereich ist, gerade wenn es jetzt um Europa geht, wenn man sieht, wie viele gute deutsche Footballspieler es gibt, auch die den Weg in die Colleges gefunden haben und daraus die Chance haben, sogar auf dem höchsten Level zu spielen oder höchsten und zweithöchsten, also CFL und auch GFL, NFL. Das freut mich sehr, dass die Entwicklung dahin geht, dass der deutsche Football allgemein so gut ist und dass die Vereine jetzt auch ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf gerissen wurden, weil sie müssen was tun. Sie merken es ja, dass sie nicht mehr ganz alleine sind und deshalb ist es zwar eine schmerzhafte Erfahrung, die die ein oder andere Mannschaft oder auch der ein oder andere Verein machen muss, aber es ist eine Erfahrung, die hilft, weil dann bewegt man sich mehr. Was noch wesentlich besser werden kann, ist die Außenwirkung. Also ich finde es sehr gut, dass der Ligavorstand sich gefunden hat, dass also die GFL 1 und GFL 2 Teams eine eigene Stimme haben und dass nicht alles über den Verband läuft. Weil im Verband ist halt doch noch vieles, was verbesserungswürdig ist. Also das heißt, das Gesamtmarketing, das Gesamt nach außen stehen, also diese Präsentation, Die Präsentation jetzt auf Sportdeutschland TV finde ich eine gute Sache. Da läuft viel und da läuft auch ganz viel zentriert, dass man es mehr unter einen Hut kriegt. Ich würde mir wünschen, dass es einen langfristigen Free-TV-Vertrag gibt, der auch vernünftig produziert wird. Weil im Moment war das ja so, dass wenn Spiele im TV waren, waren die zwar schön anzusehen, fand ich jedenfalls, aber die waren dann halt, je nachdem, wer das produziert. Und meistens war es so, dass es in der Eigenregie der Teams halt produziert werden muss und dann einfach nur übernommen wird. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das marketingtechnisch und man hat die Möglichkeiten eigentlich dazu und ich glaube, es geht auch in die richtige Richtung, dass man da einen Fernsehvertrag bekommt und oder sei es bei Magenta oder wem auch immer, jedenfalls jemanden einen, der professionell arbeitet und wo man ein professionelles Produkt nach außen darstellt, weil ich glaube, wenn man den Football allgemein in ganz Europa, egal welche Liga jetzt, sich anschaut, dann ist die GFL in der Dichte der Leistung vom Prinzip her die beste Liga, die man haben kann. Weil wir sehen, wie viele Spieler auch in anderen Ligen top sind und da mitspielen. Wenn man die besten Spieler in der GFL und GFL 2 zusammenholt, dann haben wir in Europa, glaube ich, wirklich ein Top-Niveau. Und das muss halt nach draußen getragen werden. Und dann muss auch bisschen mehr Vereinsunterstützung sein. Das heißt also, die Vereine, die schon im Moment fast alles selber tragen, müssten eigentlich aus einer Zentralvermarktung oder ähnliches auch Profit schlagen können, dass sie unterstützt werden, dass sie zum Beispiel nicht mehr die Streams oder ähnliches selber bezahlen müssen. Und das dadurch sind auch die Unterschiede zu sehen. Ne? Wenn du den Stream der Dresden Monarchs siehst, ist das sehr professionell, ist sehr gut gemacht, auch über Jahre hinweg schon. Braunschweig genauso. Ne? Wenn man die New Yorker Lions sich anschaut, Berlin ist auf dem Weg dahin, das zu machen. Die haben sogar virtuelle Linien mit Einblendung, was nicht immer Sinn macht, weil du ja nicht immer eine Folgeposition in der Kamera hast, aber du hast trotzdem den Weg dahin. Und das ist das Richtige, weil aber im Moment müssen die Teams dafür alle selber bezahlen. Wenn man da einen Topf finden würde, zu sagen, pass auf, das ist der Standard, wir kommen zu jedem Spiel mit 3 oder 4 Kameras, haben eine Regie und können dadurch ein vernünftiges Produkt machen, dann ist man auch nicht mehr weit weg vom Fernsehvertrag. Im Free-TV irgendwo. Und dann hat man die Möglichkeit, das wirklich auf den nächsten Level zu bringen. Und das sollte sein, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, dass die Teams selber, die Vereine, das inzwischen auch so sehen, in vielen Bereichen und zusammenarbeiten und nicht mehr gegeneinander, weil da gab es auch sehr viel Gegenarbeit untereinander nach dem Motto, nee, wenn du das machst, ich will meinen Stream selber machen und so weiter, das musst du nicht machen. Mach lieber verbündelt, also zusammen einen guten als statt zwei schlechte. Ja, und das glaube ich, fehlt noch ein bisschen und dann muss noch ein bisschen frischer Wind durch die Büros des AVD wehen und dann, glaube ich, haben wir eine gute Zukunft für den deutschen Football.
Sehr schön. Das sind doch schöne Worte.
Ja.
Dann darf ich überleiten zur letzten Amtshandlung, auch von Markus quasi.
Du darfst das heute mal machen, komm.
Darf ich das heute mal machen?
Ja, Markus, komm,
ich hab da aber nie mitgeschrieben.
Nee, soll ich dir sagen? Wollen wir erstmal die letzte Woche auflösen? Ja, also um was es geht. Ja,
mach das mal.
Um was es geht und um unser Tippspiel natürlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal in unsere Folgen reingehört hast, Roman, mal kurz.
Nein, nicht bis zum Ende durch.
Das ist gut, das machen viele so, hast du immer gewohnt. Wir machen ja mit jedem Gast ein Tippspiel. Ganz einfach, plus minus sollte am Ende genannt werden, was man denkt, wie es ausgeht, immer aus Dresdner Sicht gehalten. Letzte Woche gegen Braunschweig ging ja nun leider -11 aus unserer Sicht aus. Jan Hilgenfeld, der zu Gast war, unser ehemaliger Wide Receiver und Kicker und was nicht alles, hat auf -3 getippt und hat damit das Ding gewonnen und zu allem Ärgernis doppelt verloren. Ja, heute mit dir zu Gast, ich habe so eine Vermutung, dass du wahrscheinlich auch nicht auf Dresden tippen wirst, aber so sei
ja,
es.
Könnt
so
ja, sei könnt es. Ihr auf knappes Ergebnis gehen dann, aber ich bin da nicht so ein Zocker.
Ja, da der Erik immer noch in Führung liegt, darf er auch heute wieder anfangen und seinen Tipp in die Runde werfen.
+10.
Plus
darf ich. Ganz 10. Einfach, weil wir müssen und weil wir Bock haben, aber es wird jetzt nie ein übelster Shootout werden, also Berlin wird sich wehren und +10 muss uns reichen.
Genau, sehr schön. Roman, möchtest du?
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, und würde sogar sagen -9.
Oh, ich hatte gerade so ein fieses Piepen. +10 hast du gesagt? Das ist schon weg, Entschuldigung.
Ja, wollte gerade sagen, deswegen gehe ich ja nicht da drauf. Also ich mache das dann doch lieber mit -9.
Ja, schade. Naja, hätte ja klappen können. Ja, gut, das alles andere hätte mich jetzt auch sehr überrascht. Ja, ich denke auch, bin da ganz beim Erik. Wir wollen, wir müssen und auch wenn wir nie nach Hall wollen, aber es ist egal, wir wollen in den German Bowl und dafür müssen wir alle Teams schlagen. Da können wir uns den Gegner nie raussuchen. Und am Sonntag fangen wir bei euch an. Mit einem plus 12 ziehen wir in die Playoffs ein.
Mhm. Was kriegt der Gewinner?
Habe ich mir nichts überlegt.
Ein Bier im Stadion.
Ja, also
das muss ja dann nach dem Spiel sein. Aber.
Du bist ja vor Ort, ich gebe dir ein kaltes Wasser aus oder sowas. Mal gucken.
Ja, ist besser, ich muss beim Auto fahren dann noch.
Sehr schön. Naja, gut. Ich muss sagen, das war ein herrliches Interview und das, du bist auch so ein Interviewpartner. Ich könnte hier 3 Stunden mit dir sitzen und mich unterhalten, aber das hört sich ja am Ende keiner an. Ja, stimmt. Deswegen wollen wir jetzt so langsam hier mal zum Ende kommen. Es ist auch schon etwas später. Du wirst sicherlich dann auch nochmal deine Tochter zurückrufen, die immer noch wartet.
Die wartet noch, stimmt. Genau, ja.
Genau, die Stunde haben wir fast geschafft. Also du hast sie nicht mal angelogen. Da ja, sind wir perfekt genau. Drin.
Also sehr wir schön. Bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich, dass du in unserem kleinen Podcast mal vorbeigeschaut hast. Das ist auch übrigens so ein erster Schritt, weil ein Podcast gibt es in der GFL, glaube ich, auch noch nie. Also zumindest nie von einem Team speziell.
Nee, halt genau. Eher Podcasts, so, die sich allgemein darum oder, mhm. oder Twitter-Spaces, die sich treffen und darüber reden. Aber ich habe bisher noch keinen Podcast gesehen, muss ich ehrlich sagen. Nun genau. Bin ich aber auch nicht jeden Tag in der Recherche dabei.
Nee. Genau. Also wir aber
die,
ja das
die Teamradios oder TV-Crews sind ja inzwischen ja doch schon auch sehr mannigfaltig und auch vor allen Dingen sehr, sehr gut geworden in manchen Bereichen. Also nicht alles ist da wirklich Gold, was glänzt, aber vieles ist schon auf den richtigen Weg.
Sehr schön. Ja, nee, also wir haben auch die Hoffnung, dass wir da vielleicht so einen kleinen Anstoß geregt haben und es vielleicht noch ein paar andere Teams demnächst gibt, die auch so ihre Podcasts mit hochziehen und Unterstützung vom Verein finden, so wie wir es gemacht haben. Wär wünschenswert, um die GFL ein bisschen mehr Außenwirkung zu erzeugen für die GFL. So rum war das jetzt richtig. Ja, dann bedanken wir uns hier ganz herzlich, dass du da warst.
Sehr gerne.
Jetzt machen wir ja aber Feierabend für heute. Roman, wir sehen uns am Sonntag im Stadion, hoffentlich.
Genau, bis dahin. Tschüss.
Ja, wunderbar, ciao.
Oh, das war ein langes und sehr interessantes, aufschlussreiches Interview.
Es war wunderschön, was, ja. Muss ich nochmal von meiner Warte aus sagen.
Auf jeden Fall. So, und da kommen wir jetzt aber endlich zum versprochenen Gewinnspiel. Und zwar gewonnen hat, Trommelwirbel. Erik_2297 via Instagram hat er sich gemeldet und teilgenommen.
Herzlichen Glückwunsch, lieber Erik. Also nicht du, der andere Erik, der gewonnen hat.
Ja, Erik sind Gewinnertypen.
Ja, lieber Erik_2297, deine Aufgabe besteht jetzt, dich bei den Monarchs auf dem Instagram-Kanal zu melden mit deinem kompletten Namen und der Größe, die du benötigst. Und alles Weitere wirst du dann dort vor Ort erfahren, beziehungsweise über den Kanal der Monarchs werden sie dir mitteilen, wo du dein T-Shirt abholen kannst. Ja, und da sind wir auch schon angekommen, was uns noch erwartet am Wochenende neben dem Spiel der Adler ist. Wir hatten es ja schon in der letzten Folge erzählt, das Whiteout-Game. Nochmal zur Erinnerung für euch alle. Was heißt Whiteout, lieber Erik?
Ja, ganz genau. Und zwar werden die Monarchs, unser Team, haben quasi spezielle Trikots an. Da könnt ihr auch nochmal auf die Social-Media-Plattform gehen. Da gibt es ein kleines Ankündigungsvideo dazu und auch Bilder. Wir werden komplett in Weiß auftreten, also unsere Jungs, unsere Spieler. Und das ist auch gedacht, dass ihr als Fans mit weißer Kleidung ins T-Shirt kommt. Wir wollen eine weiße...
Ins Stadion, nicht ins T-Shirt sollen die kommen. Die sollen ins Stadion kommen in weißen Klamotten.
Okay, dann kommt ihr in einem weißen Stadion ins T-Shirt rein.
Genau, so rum.
Genau, nee, aber genau. Und es gibt auch spezielle Whiteout-Shirts, wie ja jetzt bei dem Gewinnspiel 1 verlost wurde. Die könnt ihr im Stadion auch kaufen.
Ich glaube, ein 10er pro T-Shirt. Ich bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. Ich glaube, ein 10er soll das Ding kosten. Ja, ansonsten bringt alle mit, die irgendwie schon mal Football gesehen haben oder schon immer mal Football sehen wollten. Es geht tatsächlich wirklich um alles. Entweder rein in die Playoffs oder raus in eine lange Pause. Bis nächstes Jahr wieder GFL. Also nochmal Stimmbänder ölen, alles einsammeln, was Krach macht. Es wird auch ein ordentliches Rahmenprogramm geben wieder. Somit ist, glaube ich, für alle was geboten im Stadion. Und es wäre natürlich wunderschön, wenn wir einen schönen kleinen Stadion-Zuschauerrekord erstellen würden gegen die Adler.
Aber was wir noch erwähnen möchten, diese besagten Trikots, diese weißen Trikots, die unsere Spieler tragen, die können ersteigert werden.
Und zwar sind die jetzt schon, genau, die sind jetzt schon aktuell drin bei eBay, schon seit ein paar Tagen auch. Und die könnt ihr dort ersteigern. Ich werde in die Shownotes unten in der Folgenbeschreibung den Link mit reinpacken. Und da könnt ihr die dann finden. Und da müsste man gucken, bis wann die noch sind. Also manche enden am Samstag vor dem Spiel, irgendwie mittags. Manche Trikots enden am Freitag schon. Da seht man zu, da bietet fleißig mit. Und am Spieltag auf dem Feld wird quasi nach dem Spiel von dem jeweiligen Spieler euch das vollgeschwitzte T-Shirt überreicht.
Genau, je nachdem, für wen ihr euch entscheidet. Aktuell, also wir nehmen ja heute hier an einem Dienstag auf, ich hatte vorhin mal reingeguckt, das höchste Gebot aktuell ist, glaube ich, bei Aaron, bei der Nummer 76, mit 250 Euro oder so, ne, waren es.
Es gibt quasi in jeder Range noch was zu haben, also es gibt noch Trikots, da ist erst ein Gebot drauf, die liegen bei einem Euro, das wird aber sicherlich alles noch steigen. Und ja, wir haben quasi zwischen 1 und 250 Euro alles dabei. Guckt mal rein und gönnt euch das Trikot eures Lieblingsspielers.
Genau. So, das soll es für heute aber auch gewesen sein. Das war wieder eine etwas längere, aber dafür auch super interessante Folge. Wir freuen uns, euch alle am Sonntag 15 Uhr im Stadion zu sehen. Alle in Weiß, damit und dann ordentlich Lärm machen. In diesem Sinne, Erik, möchtest du noch was sagen?
Ja. Macht's wie die Monarchs, hört auch bei der nächsten Folge wieder rein. Do it again.
Do it again. Bye bye.
Ciao.